Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Reihe Teil 2 zu Kriegsfilmen. Heute mit, man kann sagen, mit dem Meisterwerk von Francis Ford Coppola, Apocalypse Now von 1979.
Ich hatte mich schon gewundert, es gibt ein fast gleichnamiges Bühnenprogramm von Helge Schneider, aber darüber reden wir heute nicht.
Nein. Aber seitdem es das ist, habe ich Probleme, den Filmtitel richtig auszusprechen.
Akopalitz, ach.
Ja, genau.
Ja, dabei so wegweisend. Ich könnte jetzt natürlich einiges aufzählen, wo der Film zitiert wurde. Das wird er nämlich gerne und häufig. Allerdings auch gerne persiflierend. Aber ich glaube, das müsste auf jede Liste der zu sehenden Filme, die es gibt, privat.
Der Film ist ja auch auf mehreren Must-See-Listen.
Völlig zu Recht.
Worum es geht, Captain Willard, gespielt von Martin Sheen, der Mitglied ist von einer Spezialeinheit, wird beauftragt, den mutmaßlich geisteskranken Colonel Kurtz zu beseitigen.
Kurtz.
Der Film basiert im Groben auf einer Vorlage, einer Novelle, The Heart of Darkness, also das Herz der Finsternis, das interessanterweise im belgisch kolonialisierten Kongo spielt.
Ja.
Aber auch da geht es um einen jungen Mann, der auf einem Boot eben in den Dschungel reist, um diesen Menschen, einen Elfenbeinhändler namens Kurtz, ausfindig zu machen. Und hier ist es eben Colonel Kurtz in dem Film, auch ein Mitglied der Special Forces und Fallschirmjäger, der irgendwo in Kambodscha im Urwald sich wie eine Gottheit verehren lässt und für die Kontrolle des US-Militärs nicht mehr erreichbar außer Kontrolle geraten zu sein scheint. Und dieser Film ist eine Reise eben auf diesem Boot von einer kleinen Gruppe. Das ist mir aufgefallen, ist so eine Parallele zu dem Film, den wir das letzte Mal besprochen haben. Da geht es auch um eine kleine Gruppe, die im Feindesland unterwegs ist und so episodenhaft verschiedene Stationen absolviert, bis sie am Ende an ihr Ziel kommt und dann die Mission erfolgreich endet. Und hier ist es so, es gibt eine kleine Gruppe, die auf einem Boot auf dem Fluss reist und so episodenhaft verschiedene Stationen absolviert und am Ende das Ende einer Mission steht, die aber eben nicht damit enden kann, so wie in der Soldat James Ryan, dass jemand nach Hause kann, sondern hier steht am Ende dieser Reise, die, so wird es vielfach gedeutet, auch eine Reise in die menschliche Seele und ihre Abgründe ist, an deren Ende nur das Grauen steht. Das sind die letzten Worte von Colonel Kurtz, sind Grauen, Grauen. Also es ist am Ende dieser Reise im tiefsten Abgrund der Seele angekommen oder, um bei der Romanvorlage zu bleiben, im Herz der Finsternis angekommen, ist dort nur Grauen zu finden.
Die Parallele mit dem Soldat James Ryan und der Gruppe, die ist natürlich gegeben, viel stärker hier als im Film vom letzten Mal, symbolisiert aber auch die Gruppe schon etwas. Das ist völlig richtig zu interpretieren, es ist eine Reise der Seele in die Finsternis. Gleichzeitig ist es aber auch eine Reise der Zivilisation, sozusagen der Seele der Zivilisation in die Finsternis. Denn ich bin mir natürlich nicht ganz sicher über die Autorintention, aber ich halte es nicht für einen Zufall, dass das Ganze gesetzt ist in das Setting eines Krieges. Und zwar des Krieges, der in der amerikanischen Geschichte so kontrovers betrachtet wird wie dieser Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg konnte sich in seiner Rückschau nicht wie die Beteiligung der Amerikaner am Ersten und Zweiten Weltkrieg, auch nicht mal wie die Beteiligung am Koreakrieg, im Nachhinein nicht so leicht rechtfertigen. Und bis heute, wenn man dann zurückschaut, gleichzeitig die Friedensbewegungen, die Summer of 69, die Hippies, Also im Grunde genommen das ganze Aufbäumen einer Generation gegen das Phänomen Krieg und auch gegen das Phänomen Imperialismus und dergleichen hat bis heute dafür gesorgt, dass der Vietnamkrieg vor allem als ein besonders sinnvoller in Erinnerung geblieben ist. Die Beteiligten, von denen ja viele Veteranen, anders als jetzt beim Zweiten Weltkrieg, wo die Veteranen nach und nach jetzt ja, aussterben, sind beim Vietnamkrieg, aus dem Vietnamkrieg noch viele Veteranen da, also Zeitzeugen. Und auch dieser Konflikt ist immer noch da. Wie verhält sich die Gesellschaft zu ihren Veteranen, die dort waren und so weiter. Mit der Geschichte und 1979 ist der Vietnamkrieg noch nicht sehr lange vorbei, stellt sich die Gesellschaft sozusagen die Frage nach sich selbst im Angesicht eines grundsätzlichen Widerspruchs von Gesellschaft, demokratischer Gesellschaft zu Krieg. Eine Gesellschaft, die grundsätzlich demokratisch und rechtsstaatlich und freiheitlich organisiert ist, ist immer im Dilemma, wenn sie Krieg führt. Und das Individuum, das hier durch Martin Sheen, Willard dargestellt wird und dann die Gesellschaft ergänzt durch die Leute an Bord auch noch, da ist so der ganz Einfache, der eigentlich nach Hause will, dann ist der Stumpfe, der sozusagen eine gewisse Gesellschaftsgruppierung auch symbolisiert und so weiter, die müssen mit der Situation klarkommen, dass sie als westliche Menschen konfrontiert sind mit einer Situation, die eigentlich völlig zuwiderläuft ihrer Erfahrung von Zivilisation, von Ordnung, von Disziplin und von dem, was sie grundsätzlich als Menschen auszeichnet oder so bezeichnen würden. Der Begriff der Menschlichkeit wird ja hier ständig und immer wieder und in ganz unterschiedlichen Situationen in Frage gestellt.
Das ist interessant, dass du das so ansprichst. Das ist mir aufgefallen, zuerst in der Szene, an dem Willard und sein kleines Kommando zum ersten Mal auf Colonel Kilgore treffen, der mit seiner fliegenden Kavallerie den Zugang zu dem besagten Fluss freikämpfen soll. Und Colonel Kilgore ist gerade dabei, mit seiner Einheit ein Dorf, in dem vereinzelter Widerstand noch geleistet wird vom Vietcong, zu säubern. Also man sieht Flammenwerfer, die Häuser niederbrennen und ein Hubschrauber fliegt eine Kuh weg.
Ja.
Ja, und unter dieser fliegenden Kuh wird eine heilige Messe gefeiert.
Ja.
Und man sieht noch zwei GIs, die als Ministranten fungieren, die den Kelch und das Altarkreuz festhalten, damit die in dem Hubschrauberabwind nicht weggeblasen werden. Ja. Und es ist so diese Absurdität. Es ist wie in einem surrealistischen Gemälde. Da ist eine fliegende Kuh, die an einem Helikopter hängt. Und darunter wird die heilige Messe gefeiert. Und so gibt es in dem Film immer wieder Situationen, in denen zivilisatorische Elemente mit der Absurdität des Krieges konfrontiert werden. Da sind die GIs, die mit dem Inbegriff amerikanischer Kultur, nämlich den Playmates aus dem Playboy, amüsiert werden sollen. Diese Veranstaltung läuft total aus dem Ruder. Ja. Oder etwas später im Film die Situation, diese wirklich ganz unrealistisch oder fast jenseitig wirkende Szene, in dem sie zu Gast sind bei den ehemaligen Kolonialherren ja. Indochinas, bei den Franzosen, wo nochmal das alte Europa und mit seiner Kolonialgeschichte heraufbeschworen sind. Und das ist wie so ein Zeitfenster. Man fühlt sich auf einmal 50, 70 oder 100 Jahre ja. in die Vergangenheit versetzt. Und da sitzen die an einem reichlich gedeckten Tisch und alle sind fein angezogen und halten ein opulentes französisches Abendessen. Und um sie herum ist der Dschungel voll mit Chaos und Gewalt und Tod.
Also wer sich schon mal gefragt hat, warum unser Wort für Kriegen und das Wort Krieg sich so ähnlich anhören, der darf stolz auf sich sein, denn tatsächlich ist das eine etymologische Verwandtschaft. Da unser Wort von Krieg eben daherkommt, man geht los, um etwas zu kriegen, jemandem etwas abzunehmen, was mir zuerst nicht gehörte und jemand anderem gehörte. Und die Perspektive des Kriegführenden ist spätestens mit dem Feudalismus, aber eigentlich schon mit dem antiken, ja, den frühen antiken Reichen, dann aber auf jeden Fall und in jeder Hinsicht mit dem Nationalismus hat Krieg immer etwas damit zu tun, dass gewisse hegemoniale Mächte, Machthaber oder was, Anspruch auf etwas erheben. Die Absurdität in diesen Szenen, die ja wirklich gegensätzlich sind, wie du es beschrieben hast, ist ja eben, dass du hier den Anschein von Zivilisation hast, das ist so ein richtiges Gastmahl und diese Herrschaften verstehen auch überhaupt nicht, warum die Amerikaner meinen, naja, man müsste ja hier weg und das ist ja nicht unser, sondern es wird wirklich begriffen als, das ist doch unser Zuhause, unsere Heimat, wir haben das mit uns schon immer assoziiert, also eine Perspektive, die ausblendet, dass man sich das erstritten hat, genommen gegen andere. Und dann die Individualperspektive der einzelnen Soldaten, siehe diese Schlachtszene an der Brücke, die ja wirklich, also man muss zum Teil an ein Picasso denken, bei diesem Wahnwitz des Übereinandergehens, Liegens und Schießens und Erschießens, wo jegliche Ordnung aufgehoben wird. Wo ist Ihr kommandierender Offizier? Oh, ich dachte, das wären Sie, Sir. Also diese Szene zum Beispiel, der MG-Schütze, der einfach nur noch feuert und weiß nicht, weiß, wer ist jetzt hier, ist zuständig oder nicht zuständig, oder der Vietnamese, der dann auch noch seine letzten Atemzüge sozusagen darauf verschwendet, ein anderes ihm unbekanntes Individuum zu verfluchen und dann mit einer Schrotflinte oder was das für eine Waffe war, dann auch noch erschossen wird in einer merkwürdigen Mischung aus Ignoranz, Gleichgültigkeit und Zorn. Da sieht man, dass die Perspektive des Kriegens, der von einer Machtebene ausgeht, einen Wahnwitz erzeugt in der Persönlichkeit und Seele und dem zwischenmenschlichen Gefüge von Individuen. Und ich glaube, das muss sozusagen entsprechend auf diese Abschlussszenen hinauslaufen, denn es ist ja eine große Menge, die an diesem Tempel dann steht und der Kurz ist drin und dieser Reporter, der Fotograf, lobt den ja noch, ja. Und man muss das ja verstehen und das ist ein ganz großer Geist. Und alle erwarten sozusagen eine gewisse Führung. Alle sind sozusagen bar in der Seele jetzt noch von Hoffnungen und Sinn und so weiter und haben dort einen zutiefst hoffnungslosen Nihilisten, der genau weiß, es kommt nichts mehr. Das, was übrig bleibt nach dem, was ich erlebt habe, sozusagen als Offenbarung des Nihilismus, ist nichts. Ich habe ihnen nichts zu bieten. Und er wird getötet und der Willard bleibt übrig und diese Gruppe wendet sich sofort an ihn und er soll ihnen jetzt Führung und Ordnung geben, die er aber ebenso wenig hat. Der Film muss sozusagen so enden. Es kann nicht erzählt werden, wie er vielleicht nach Hause geht, vielleicht ein kleiner König wird oder was auch immer macht.
Ja, da ist dieser Willard der Hauptdarsteller, von dem wir es ja gewohnt sind, dass man sich mit der Hauptfigur eines Filmes auch identifiziert. Und zumindest geht es mir so, das passiert nicht. Was auch an der filmerischen Umsetzung liegt, also Willard ist sehr häufig nur, sind Ausschnitte seines Gesichts oder seines Körpers zu sehen. Er ist irgendwie nie als, ganz selten als Person auch im Bild erkennbar. Das ist nur mal ein Auge oder nur das Gesicht im Profil. Und dieser Willard, der diese Reise anführt und so, man hat so den Eindruck, auch auf der Reise zu sich selber ist, sich intensiv mit dem Dossier über Colonel Kurtz auseinandersetzt und feststellt mit der Zeit, dass er auch immer mehr auch Bewunderung für diesen Soldaten entwickelt. Und dann vermutlich, so würde ich es jetzt interpretieren, am Ende in dieser Tempelanlage sich selber trifft.
Ja.
Willard dann Kurtz tötet und man dann tatsächlich den Eindruck haben könnte, er tritt jetzt an dessen Stelle. Aber was ist dann die Perspektive? Also wir haben beim letzten Mal über einen Kriegsfilm gesprochen, in dem klar ist, da sind auf der einen Seite sind die Guten, auf der anderen Seite sind die Bösen. So und in diesem Film gibt es keine Guten.
Es gibt eine totale Diffusion von Gut und Böse, weil dieser Film, der, von dem ich behaupte, dass er in Wahrheit ein Antikriegsfilm ist, sagt nämlich aus der Perspektive des aufgeklärten Humanismus, wenn du hinter diese Fassade von Gut und Böse, von Nationen und von Ansprüchen und behaupteten Gerechtigkeiten schaust, dann hast du Individuen, die mit tödlicher Gewalt aufeinander losgelassen werden, eben weil ihnen Geschichten von richtig und falsch, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Eigentum, Land, Heimat und so weiter erzählt wurden oder Ideologien. Und am Ende es aber Individuen sind, die einmalig sind, aber hier mit wie viel Megajoule ein Geschoss beschleunigt wird, sich die Organe gegenseitig raushauen. Und sobald diese Erkenntnis einsetzt, dass dieses Leben so flüchtig ist, für etwas Virtuelles letztlich, für etwas nicht Greifbares und völlig Diskutables, dann glaube ich, könnte man zumindest erahnen, in welche Sinnlosigkeit man fällt. Und dieser Weg, wenn der vermutet wird als Weg nach sich selbst und der am Ende in dieser sinnlosen Dunkelheit endet, fast enden muss, wird mir zumindest ein bisschen deutlich, das ist meine Vermutung, dass sobald man dieses Selbst dann mit diesem Nichts, dieser Philosophie des Nihilismus identifizieren würde, das Grauen das letzte Wort sein muss. Und dass dann eine große Masse, die irgendwie noch etwas sucht und sich noch nicht bereit war, mit diesem Grauen zu identifizieren, mit jemandem, der sagt, ich habe eine Antwort, nämlich Grauen, Nichts, zumindest einen Führer wünscht, der irgendwie doch eine Metaphysik dahinter behauptet, irgendwie eine Ordnung in der Unordnung behauptet, ist mir klar, warum diese Masse diesen Anführer des Wahnsinns folgt.
Und am Ende steht die Auflösung von allem.
Ja.
Die Auflösung von aller Ordnung und die Auflösung des Individuums.
Ja.
Wir sehen, dass das beginnt so auf diesem Boot mit dem Surfer, mit Lance Johnson,
ja,
der anfängt, sein Gesicht zu tarnen mit dieser Tarnschminke. Willard macht das dann auch. Und wir sehen das bei Walter Kurtz, dessen Gesicht, also Marlon Brandos Gesicht, ist gar nicht zu erkennen. Er ist so im Halbschatten. Und es ist eben der Verlust aller Ordnung bis hin zur Negation und zur Auflösung der eigenen Existenz des Individuums.
Ja. Eine Empfehlung, die ich machen würde, der Film Platoon ist der Versuch, auf ähnliche Weise ein Abbild der Innerlichkeit zu sein im Angesicht von Krieg. Auch hier stirbt nach und nach alles, was Zivilisation, individuelle Beziehungsfähigkeit, Freudfähigkeit und so darstellt, nämlich sein Platoon, der Zug, seine Kameraden, nach und nach weg und übrig bleibt die Düsternis, das Böse, das Grausame, also böse in Anführungsstrichen, aber das Grausame, das Sinnlose und so weiter. Auch mit Sheen übrigens,
ja,
dem Sohn. Und wenn das die Zielrichtung ist, das ist, was der entlarvte Krieg dem Mensch zu bieten hat, sind diese beiden Filme und Apocalypse Now in ganz besonderer Weise echte Antikriegsfilme.
In diesem Sinne, am Ende des Sinns angekommen, verabschieden wir unsere Hörerinnen und Hörer mit einem unguten Gefühl in der Magengegend. Trotzdem empfehlen wir diesen Film, sich anzuschauen. Und wir freuen uns über euer Feedback zu dieser Serie, zu unserer kleinen Reihe über Kriegsfilme und Antikriegsfilme. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.
Wiederschauen.